Ihr hört Farm Vision, der Podcast für Zukunftstrends in der Landwirtschaft. Wir sind Patrick Elsner und Paul Hofmann.
Eine Gemeinschaftsproduktion von Wir Landwirten und dem Humusprojekt des Naturparks Schwarzwald Mitte Nord. Wir untersuchen aktuelle Trends wie neue Anbaumethoden, Digitalisierung, Klimawandelanpassung und die agrarpolitischen Rahmenbedingungen. Dabei prüfen und diskutieren wir gemeinsam mit Experten, was eure Höfe wirklich fit für die Zukunft macht.
In dieser Staffel geht es um regenerative Landwirtschaft. Stellen wir uns die Frage, wer steckt eigentlich dahinter? Kann regenerative Landwirtschaft die Versprechen halten und kann sie gleichzeitig auf einem konventionellen Betrieb bestehen? Und brauchen wir vielleicht eine Zertifizierung, um Greenwashing zu vermeiden? Dazu gibt es 4 Interviews, eine Kickoff-Folge und abschließend ein Conclusio, in dem wir alles für euch nochmal zusammenfassen. Also bleibt dran und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Miniserie zur regenerativen Landwirtschaft. Und heute beschäftigen wir uns mit der wissenschaftlichen Perspektive auf das ganze Thema. Und ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Kurt Möller und Professorin Dr. Maria Fink bei uns heute sind, dass ihr euch Zeit nehmt, mit uns darüber zu sprechen und euren Erfahrungs- und euren Wissensschatz hier mit einbringt. Hallo.
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 Ja, ich möchte euch am Anfang kurz ein bisschen vorstellen. Kurt Möller arbeitet als Referatsleiter für Pflanzenbau am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenburg hier in Baden-Württemberg und hat außerdem eine außerplanmäßige Professur an der Uni Hohenheim und er beschäftigt sich einerseits mit eben Pflanzenbau an sich, mit Ernährung von Pflanzen, Düngemanagement und hat unter anderem, also neben vielen anderen Tätigkeiten, sich in den letzten Jahren auch mit einem Systemansatz aus der regenerativen Landwirtschaft nach Dietmar Naeser und Friedrich Wenz in der Forschung oder praxisnahen Forschung beschäftigt und ihr habt einfach unterschiedliche Elemente dieses Anbausystems erprobt und so ein bisschen geschaut, was ist da eigentlich dran. Du hast in der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften eine Publikation mit auf den Weg gebracht, die, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich erscheinen wird, wo ihr mit einem breiten Autorenkollektiv gemeinsam mal versucht habt, euch anzunähern aus wissenschaftlicher Perspektive, was könnte denn eine Definition von regenerativer Landwirtschaft sein? Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du noch ein bisschen was zu dir ergänzen oder noch ein paar Hintergründe zu deiner Person uns mit uns teilen.
Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht, ich bin Agrarwissenschaftler, habe in Weinstephan studiert und wurde dann auch dort promoviert. Und dann über Zwischenstationen in Gießen und in Hohenheim bin ich seit ein paar Jahren hier am LTZ. Ja, aber vielleicht, es war schon sehr gut zusammengefasst. Danke.
Okay, super. Ja, und Maria Fink ist auch heute mit uns da. Maria Fink hat ursprünglich mal Biologie studiert, ist dann in die USA gegangen, hat dort promoviert im Pflanzenschutz und ist dann nach einigen internationalen Stationen, ich glaube unter anderem in China auch, oder?
Oder nee, Philippinen.
Okay, zumindest in Asien. Ist sie dann zurückgekommen nach Deutschland und hat an der Uni Kassel-Witzenhausen die Professur für Pflanzenschutz im ökologischen Landbau angetreten, ist nach wie vor aber auch viel international aktiv, publiziert auch sehr viel, ist dafür zum Ehrenmitglied der American Phytopathological Society ernannt worden für ihre Arbeit mit einem systemischen agrarökologischen Ansatz, um Pflanzenschutz sozusagen darüber in den Griff zu bekommen. Ja, freut mich, dass du da bist. Vielleicht magst du auch noch ein paar Worte zu dir sagen. Was treibt dich an? Was motiviert dich so in deiner Arbeit?
Ja, man mag sich natürlich Gedanken machen, warum kommt ausgerechnet ein Pflanzenschützer hier zum Wort, wenn es um regenerative Landwirtschaft geht. Und dazu kann ich nur sagen, weil ich eben für die ökologische Landwirtschaft seit vielen Jahren unterwegs bin, ist natürlich der Boden das Zentrum, denn über den Boden wird eben die Pflanzengesundheit, die Pflanzenernährung und das ganze System überhaupt nur ermöglicht und der Boden ist die Basis und aus diesem Grund beschäftigen wir uns eben sehr, sehr stark eben mit diesen Themen und auch mit Faktoren, die von der regenerativen Landwirtschaft gepusht werden. Wie uns wurde mal gesagt, also wenn ihr regenerativ Kartoffeln anbaut, dann müsst ihr mulchen und dann verschwindet die Kraut- und Knollenfäule, dann verschwinden die Kartoffelkäfer. Und ich habe sanft gelächelt, habe gesagt, naja, das haben wir dann ausprobiert, müssen sagen, es ist ja interessant, es reduziert wirklich die Phytophthora in den Kartoffelkäfer aus verschiedenen Gründen. Und so haben wir dann vor ein paar Jahren angefangen, mal ganz intensiv uns auch faktoriell, das heißt Stück für Stück, auch um die einzelnen Empfehlungen der regenerativen Landwirtschaft zu kümmern. Und da kommen sehr unterschiedliche Ergebnisse aus. Also regenerative Landwirtschaft, wie sie eben gerne in Deutschland propagiert wird, zum Beispiel in einem Buch, das von Herrn Nesser geschrieben wurde.
Ja, genau darum soll es auch heute so ein bisschen gehen, abzuklopfen, was ist eigentlich dran an den verschiedenen Empfehlungen. Und um da so ein bisschen reinzustarten, würde ich dich nochmal fragen, Kurt, ihr habt das ja versucht, so ein bisschen systematisch mal zu untergliedern. Wie kann man denn regenerative Landwirtschaft zusammenfassen, also aus einer oder versuchen zusammenzufassen aus einer wissenschaftlichen Perspektive? Was sind das jetzt eigentlich für Ansätze und was ist da vielleicht auch anders oder verwandt mit anderen Ansätzen, die es sonst so gibt?
Ja, wenn man so die Methoden sich anguckt, da ist Field Conservation and Agriculture dabei, also konservierender Ackerbau. Man könnte sagen, es ist konservierender Ackerbau plus, also da versucht man noch einige zusätzliche Elemente einzufügen. Und ja, also es ist da, Bodenschutz spielt eine wichtige Rolle, also wenn man es auch international guckt, da ist Bodenschutz ganz zentral. Biodiversität spielt eine viel stärkere Rolle. Manche legen einen oder viele legen auch einen besonderen Wert Ressourceneffizienz, weniger externe Ressourcen. Also es gibt auch durchaus einige Links zum Ökolandbau, auch wenn das nicht unbedingt Ökolandbau ist, sondern teilweise weit weg. Aber da versucht man in manchen Dingen so einen Mittelweg auch zu gehen. Das sind so wesentliche Elemente, wobei je nach Land und je nach, also es gibt halt keine anerkannte Definition und je nach Kultur kann man sagen, wird regenerative Landwirtschaft auch ein bisschen anders gelebt. Also in den USA ist manchmal regenerative Landwirtschaft schon Kleegrasanbau mit Weidehaltung.
Wobei man sagen muss, in den USA gibt es ja auch den Ansatz, gibt dieses vom Brodale Institute auf den Weg gebrachte Regenerative Organic Certified, da gibt es eigentlich einen sehr klaren Maßnahmenkatalog. Das ist aber eindeutig Biolandwirtschaft. Wie siehst du das denn, Maria? Ist regenerative Landwirtschaft einfach Biolandwirtschaft oder was verstehst du darunter?
Ganz bestimmt nicht. Also grundsätzlich vom Ursprung her haben die Menschen sich auf den Weg gemacht, und dass diesen Gedanken regenerativ in dem Sinn versucht aufzugreifen, weil es so viele Dinge gibt, die irgendwie in Auflösung begriffen sind. Das eine ist natürlich die Degradation unserer Böden und deshalb ist es das Zentrum. Und die Böden zu regenerieren, also grundsätzlich, es wird ja immer gesagt, Nachhaltigkeit, es darf nicht schlechter werden, es muss so bleiben, wie es ist. Wir wissen, wir haben so viel Bodenqualität verloren. Wenn es nur so bleibt, wie es ist, das reicht nicht. Wir müssen die Böden verbessern. Aber dazu kommen dann eben auch Faktoren im Sozialbereich, wo man dann sagt, also auch die landwirtschaftlichen Kontexte sind zum Teil komplett zerfleddert. Das sieht man ja auch in Deutschland. Und da ist jetzt wieder die Frage, heißt regenerativ wieder so wie früher? Oder etwas Neues zu kreieren, also wie geht's denn mit den Sozialsystemen? Was ist die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die sehr, sehr stark natürlich auch auf Selbstausbeutung beruht? Ist das das, wo wir wieder hinwollen oder wo wollen wir eigentlich hin in der Zukunft? Ganz klar wichtig in einem vollständigen regenerativen System, wenn man an den Boden denkt, gehören einfach die Tiere dazu. Die Integration der Tierhaltung, die Nutzung und das Zusammenbringen von Tier- und Pflanzenbau. was natürlich in den letzten Jahrzehnten auch eher auseinanderdividiert wurde. Aber grundsätzlich ist, denke ich, schon das Hauptverständnis von den Menschen, die sich im Detail damit befassen, ist, den Boden aufzubauen. Mhm. Und einige versuchen dann eben auch noch die sozialen Komponenten mit reinzubringen. Das ist mehr oder weniger. Mhm. Aber grundsätzlich im Grunde genommen das, was Kurt Müller gesagt hat, wobei eben konservierende Bodenbearbeitung breiter gesehen wird. Es ist nicht unbedingt niemals den Boden durchwühlen, sondern die Frage ist, wann und wie oft und abhängig vom Klima, abhängig von der Bodenart, etwas variabler als ein, also deutlich weniger starr in den Vorgaben. Aber wie gesagt, es ist nicht definiert, es ist nirgends definiert und deshalb auch ein bisschen beliebig, wie die Menschen mit dem Ausdruck umgehen.
Genau, und wir wollen uns jetzt natürlich trotzdem so ein bisschen annähern, weil das bietet natürlich einerseits die Chance, dass es viel Anknüpfungsmöglichkeiten gibt. Also es können eben sowohl biologische als auch konventionelle Betriebe mitmachen. Es kann gleichzeitig, können Agrarkonzerne wie Bayer oder BASF sagen, sie machen regenerative Landwirtschaft. Und auch die Bios können sagen, eigentlich ist das das, was wir immer schon gemacht haben. Und du hast gesagt, es ist eigentlich schon ein bisschen mehr. Und du hast auch gesagt, es geht eigentlich darüber hinaus, nur eine Anbauform zu sein, sondern wenn es ganzheitlich gedacht ist, dann muss es eigentlich auch den Menschen und das Sozialsystem mit einbeziehen. Also eben auch, das denke ich auch mal, dass wir leben in einer Zeit, in der viele Landwirte unter ziemlich krassem Leistungsstress stehen, also sehr viele Anforderungen erfüllen müssen und oft mit dem Rücken an der Wand stehen und eben kleinbäuerliche Betriebe oft auch sehr stark in die Selbstausbeutung gehen. Deswegen machen dann oft auch die jüngere Generation eben nicht mehr weiter, weil sie sagen, das, was jetzt meine Eltern gemacht haben, das will ich mir nicht antun. Ja, da suche ich mir lieber einen Job, wo ich leichter meine Brötchen verdiene. Umso wichtiger, glaube ich, ist es, genauer hinzuschauen, was ist denn jetzt an diesen verschiedenen Ansätzen dran? Weil Betriebe, die natürlich mit dem Rücken an die Wand stehen und die sagen, okay, ich muss irgendwie vielleicht das eine oder andere umsteuern, um mich zukunftsfähig zu machen, die wollen natürlich am besten möglichst wenig Sachen ausprobieren, wo sie dann hinterher merken, das bringt gar nichts, das hat gar nichts gebracht. Deswegen würde ich noch den Ball zu dir spielen. Kurt, was ist denn jetzt eigentlich dran an diesen Ansätzen oder wo würdest du sagen, wo sind denn die vielversprechendsten Ansätze in der regenerativen Landwirtschaft? Und danach gehen wir dann auch noch auf vielleicht die potenziellen Risiken oder auch Herausforderungen ein. Also ihr habt ja viel über Zielkonflikte geschrieben. Das finde ich auch sehr spannend und das ist sicherlich wichtig, das immer mit zu betrachten. Und gleichzeitig würde ich dich erstmal fragen, was ist denn, würdest du denn sagen, wo siehst du das meiste Potenzial für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft mit Impulsen aus der regenerativen Landwirtschaft?
Ja, ich denke, also dieser Ansatz, konsequent die Flächen zu begrünen, möglichst konsequent, das ist ein Ansatz, also wo auch Wissenschaftler, wo es eigentlich wenig Widerspruch auch geben wird in der Wissenschaft und in der Beratung. Das ist etwas, was auch viele Bios zum Beispiel viel konsequenter betreiben könnten, als sie es tatsächlich machen. Es ist eine effektive Maßnahme für den Grundwasserschutz. Es ist super für die Bodenstruktur. Es erhöht die Infiltrabilität, also die Regenverdaulichkeit der Böden. Es schützt vor Erosion. Wenn es mir gelingt, eine Mulchoberfläche zu belassen, dann senkt es auch die Erosionsgefahr in der nachfolgenden Kultur. Also Zwischenfruchtanbau, gelungener Zwischenfruchtanbau ist, denke ich, eine wichtige Grundlage, also oder die Grundlage, mehr Zwischenfrüchte. Und dann vielleicht überlegen, ein oder zwei Kulturen mehr einzubauen. Also wäre auch ein Ansatz, also die Fruchtfolge, und wer sei es ein bisschen zu erweitern, ist auch ein Ansatz, der vielversprechend ist. Ein bisschen mehr Leguminosen, mal ein Ackerfutterbau, wenn es geht, oder ein Gras, mal eine schnittgenutzte. Das ist gut für die Bodenstruktur, Unkrautbekämpfung und so. Und dann überlegen, viel kritischer überlegen bei den Betriebsmitteln, die ich einsetze. Stickstoffdüngemittel, also konventionell jetzt, und Pflanzenschutzmittel. Brauche ich wirklich einen Wachstumsregler? Muss es wirklich ein Insektizid sein? Also Insektizid müsste wirklich, also wenn ich Richtung Biodiversität denke, müsste gerade Insektizide mussten, da müsste, das müsste schmerzen. Das müsste richtig schmerzen, da müsste ich wirklich, das müsste eine absolute Ausnahme sein, dass man Insektizide einsetzt, weil da geht immer auch Nützlinge oder sehr häufig Nützlinge hops, und also das hat so biodiversitätsmäßig mit die schlimmsten Folgen, wenn ich Insektizide einsetze. Und
also du würdest eigentlich sagen, gute fachliche Praxis, auch im konventionellen Anbau, sollte eigentlich der Verzicht auf Wachstumsregler und Insektizide sein oder die absolute Ausnahme, nur in absoluten Ausnahmefällen.
Ich will mich jetzt nicht zu guter fachlicher Praxis äußern, weil das ein bisschen rechtliche.
Dann sagen wir nicht gute fachliche Praxis, sondern in der regenerativen Landwirtschaft. Wenn es um Regeneration geht, dann sollte das die Regel sein.
Genau. Ja. Also für einen regenerativen Anbau, der Anspruch hat, mehr als gute fachliche Praxis zu sein, das muss der Anspruch sein. Also weniger einzusetzen, als das die gute fachliche Praxis im rechtlichen Sinne erlaubt. Da ist für mich, ich sage immer Farm to Fork als Ziel, 50% Pflanzenschutz, da wird die Welt nicht zugrunde gehen. Also wird man keine 100% ernten, aber im Schnitt der Jahre 95 und in vielen Jahren auch 100%. Und von der Düngung nicht das, was erlaubt ist, sondern was so die Beratung, die lokale Beratung empfiehlt. Im Zweifelsfall, wenn es trocken ist, wenn ich merke, es ist ein trockenes Jahr, dann verzichte ich auf die Spätdüngung. Ich mache immer ein Behandlungsfenster, damit ich gucke, hat das überhaupt was gewirkt, was ich da eingesetzt habe, wo ich nicht nur nach Grünfärbung gucke, sondern vielleicht auch mal ein bisschen ernte und gucke, hat es wirklich mehr oder weniger Ertrag gebracht, die Maßnahme.
Vielleicht kannst du das mal genauer beschreiben, ein Behandlungsfenster. Wie macht man das, wenn ich das noch nie gemacht habe auf meinem Hof? Also ich weiß nicht.
Ich markiere mir ein Viereck, paar Meter, 3x3 Meter oder so, wo ich dann diese Düngungsmaßnahme oder Pflanzenschutzmaßnahme nicht anwende.
Dann natürlich monitore.
Und dann mir angucke, was passiert auf dieser Fläche im Vergleich zur Nachbarfläche. Vor allem habe ich da wirklich weniger Ertrag oder wie viel weniger Ertrag wird da erzielt. Und da wird man häufig merken, wie diese 50, also die letzten 20-30% der Düngung und die letzten 50% des Pflanzenschutzes, da geht es um 3% mehr Ertrag oder so, oder 5% mehr Ertrag. Also wenn man so die Produktionsfunktionen sich anguckt, da setzen wir viel ein, was ein ganz kleines Plus. Es sieht schöner aus vielleicht, aber vom Ertrag her ist es wenig. Und da haben regenerative Betriebe einen viel kritischeren Blick und sagen, ich habe das Ziel, mit weniger auszukommen. Und trotzdem, ich habe nicht das Ziel, 110% zu Das ist illusorisch, das ist, halte ich nicht für machbar. Das Ziel muss sein, irgendwie 95% oder sowas zu erzielen. Und über die Einsparung komme ich wirtschaftlich gut hin. Und ich halte das für realistisch.
Und es geht eben auch eher um Ertragsstabilität als um jetzt Ertragsmaximierung. Also über die Jahre hinweg zu gucken, wie kann man das System resilienter letztendlich auch machen.
Genau. Ja. Genau. Und nicht im letzten Doppelzentner hinterherreden. Das darf nicht das Ziel sein, sondern Und beim Vorbeugenden, und was ich wichtig halte, wir hatten es vorhin im Vorgespräch mit biologischem Pflanzenschutz, dass ich zum Beispiel im Pflanzenschutz bei Schädlingen ganz gezielt biologische Maßnahmen bevorzuge. Also beim Kartoffelkäfer gibt es im Biolandbau etablierte Verfahren der Bekämpfung. Wir haben auch bei Wicklern haben wir etablierte Verfahren, biologische Verfahren der Bekämpfung. Sie werden im konventionellen Landbau kaum eingesetzt, weil sie teurer sind, verständlich. Aber da werden halt bevorzugt, also werden biologische Verfahren eingesetzt und keine chemisch-synthetischen Insektizide. Das wäre für mich auch ein da, wo wir eine Lösung haben, eine biologische Lösung, da setzen wir sie wirklich ein. und weichen nicht auf das billigere, konventionelle, chemisch-synthetische Pyrethroid oder was auch immer. Da hast du das ganz konsequent leben, sagen, ich setze, also chemisch-synthetischer Pflanzenschutz ist für mich die letzte Option und ich, wirklich die letzte Option und ich setze wo immer vorbeugende oder biologische Maßnahmen, wo immer es möglich ist.
Also zusammenfassend verstehe ich das so, dass du eigentlich sagst, die Ansätze, die du jetzt gerade beschrieben hast, da bist du eigentlich zuversichtlich, dass regenerative Landwirtschaft ohne erhebliche Ertragseinbußen die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft doch erheblich steigern könnte.
Das denke ich, ja.
Ja, ja. Hm. Maria.
Wir müssen nur die richtigen, also wir müssen halt den. Ich denke, im Regenerativ wird ja versucht, über andere Betriebsmittel, ich sage jetzt Komposte oder effektive Mikroorganismen, da kommen wir vielleicht später noch einmal, was zu erreichen. Eigentlich, das, ich glaube, man erreicht vielleicht durch weniger tun, nicht durch was anderes tun, auch manchmal einfach nur durch weniger tun und wird man auch eine Wirtschaftlichkeit erzielen, eine vergleichbare Wirtschaft. Das muss ja das Ziel sein, eine mindestens vergleichbare Wirtschaftlichkeit wie eine herkömmliche Bewirtschaftung.
Und ich finde, das ist auch total wichtig, was du da ansprichst, wenn man jetzt sozusagen sich anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen und dann eben hört, was es alles für mögliche Maßnahmen gibt, kann einem ja der Schädel brummen als Praktiker. Und da muss man sich da eben überall noch einarbeiten und mit beschäftigen. Insofern, glaube ich, ist es auch ganz gut zu hören, so, es kann auch erstmal einfach weniger tun sein und das gut hinkriegen. Und wenn ich damit eine Ertragsstabilität habe, dann kann ich ja immer noch gucken, was gibt es jetzt da vielleicht sonst noch so. Aber wenn ich erstmal das gut hinkriege, finde ich, das ist auch schon mal eine ganz, ganz gute Perspektive. Ja. Maria, was fehlt dir da noch? Hast du noch was ergänzen würdest, wo du sagen würdest, das hat großes Potenzial, das kann die Landwirtschaft voranbringen? Ja.
Also wir machen ja jetzt seit vielen Jahren Experimente und haben da erstmal mit den Grundmaßnahmen, also reduzierte Bodenbearbeitung im Vergleich zu Pflügen angefangen und dann mit einer Maßnahme, die einfach, wer ein bisschen sich auskennt, weiß das, wir arbeiten auch vergleichend mit Kompostgaben. Das heißt, wir nehmen qualitativ hochwertigen Grünabfallkompost von den Kompostwerken, der auch untersucht ist und gütegesichert ist, und bringen im Durchschnitt in einer Behandlung im Schnitt pro Hektar und Jahr 5 Tonnen Trockenmasse Kompost aus. Das ist, wenn man es umrechnet, auf einen Quadratmeter ein halbes Kilo. Also es ist nicht grausam viel. Das ist das, was zulässig ist, wenn man Kompost von außen einbringt, weil man ja da auch, also in der ökologischen Landwirtschaft, weil man ja auch praktisch Material von woanders herbringt. Und das ist begrenzt in der ökologischen Landwirtschaft. Und das machen wir eben sowohl in der pflügenden Landwirtschaft als auch in der Landwirtschaft mit reduzierter Bodenbearbeitung.
Jedes Jahr, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das kann sein, dass wir dann nach 3 Jahren kommen und dann 15 Tonnen nehmen und dann wieder mal 2 Jahre nichts machen. Und das machen wir dann eigentlich zu der Kultur, die am besten drauf reagiert. Und das ist nun mal die Kartoffel, weil wir da auch direkten Pflanzenschutz bei der Kartoffel noch treiben können, indem wir eben bestimmte Knollenkrankheiten nochmal unterdrücken dadurch, wenn wir einen guten Kompost haben. Und das macht jetzt natürlich einen Riesenunterschied, ob wir mit pflügend arbeiten, wo die obersten 20 bis 25 Zentimeter des Bodens komplett durchmischt werden, oder mit reduzierter Bearbeitung, wo es meistens so auf 12 Zentimeter mit dem Grubber nochmal geht oder auch mal 15 bei der Kartoffel und ansonsten eher in den oberen paar Zentimeter gemischt wird. Das heißt, der Kompost geht in verschiedene Bodenschichten in den beiden Systemen. Und wir haben jetzt zum Beispiel nach ungefähr 10 Jahren, wo wir das System so differenziert geführt haben, konnten wir eben, wir haben dann auf 1 Meter Tiefe zum Beispiel die Bodenkohlenstoffgehalte komplett gemessen und stellten, können zeigen, dass durch reduzierte Bodenbearbeitung kombiniert mit Kompost wir auf 1 Meter Tiefe insgesamt 27% mehr Bodenkohlenstoffgehalt haben, der selbstverständlich vor allem in den oberen Bodenschichten ist. Wir haben auch dann andere Maßnahmen.
Im Vergleich sozusagen Kompost gab es auf beiden Varianten einfach
Flug ohne Kompost.
Also ohne Kompost, okay.
Wir haben Flug mit Kompost, okay. Das ist auch schon deutlich besser als Flug ohne Kompost. Und aber minimal bearbeitet, also reduzierte Bodenbearbeitung mit Kompost, ist dann schon der Goldstandard, wenn man wirklich die Gehalte hochkriegen will. Wir haben also wirklich deutlich mehr Humusgehalte auch im Boden und das wirkt sich aus auf die Pflanzengesundheit. Weil man kann sich natürlich vorstellen, junge Pflanzen, die neu ausgesät werden, die haben ihre Wurzeln in den oberen Bodenschichten. Dort brauchen sie ganz besonders gute Bedingungen, damit sie schnell und gut wachsen. Und dann können sie natürlich auch anderen Problemen besser widerstehen. Aber man muss natürlich auch dafür achten, dass im Boden dann keine Verdichtungen und so entstehen durch die reduzierte Bodenbearbeitung. Das schreiben ja auch Kurt Müller und seine Kollegen. Mitunter eine Lockerung durch einen Tiefenmeißel, damit solche Schichten aufgebrochen werden und dann mit den entsprechenden gut und tief wurzelnden Kulturen durchdringen lassen, ist sehr, sehr hilfreich. Was wir halt aber feststellen, wenn wir auch den Kompost im System haben, dann haben wir gesündere Leguminosen, haben gesündere Pflanzen insgesamt und haben vor allem auch gerade dann, wenn es stressig wird, also wenn es besonders trocken ist oder also schwieriges Jahr ist, haben wir grundsätzlich die Erträge deutlich besser, auch in der reduzierten Bearbeitung, weil wir einfach eine bessere Wasserhaltekapazität und anderes haben. Auch die Aggregatstabilität im Boden ist durchaus verbessert mit der Minimalbearbeitung. Und das sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die da irgendwie zusammenspielen. Und das ermutigt uns natürlich sehr, wobei wir aber auch wissen, wenn jeder jetzt anfängt und sagt, ich bringe 5 Tonnen Kompost pro Hektar und Jahr in meine Fläche ein, so viel Kompost gibt's gar nicht. Und das heißt, wir müssen andere Methoden finden. Und da kommt schon wieder das Mantra, das Kurt Müller ja auch genannt hat, Zwischenfrüchte, Zwischenfrüchte, Zwischenfrüchte. Und damit auch eine direkte Einbringung von organischem Material, das nicht abtransportiert wird, in den Boden und vor allem Wurzeln. Mhm. Und das hilft.
Auch Untersaaten, also
wenn man Jein. Untersaaten sind schwierig. Untersaaten, man weiß ja nicht, wie das Jahr wird. Haben wir ein nasses Jahr, mögen Untersaaten wunderbar sein. Haben wir ein trockenes Jahr, kann es sein, dass wir wahnsinnig Konkurrenz machen. Was die Bodenqualität betrifft, sind sie eigentlich immer positiv bei uns. Aber was die Erträge betrifft, kann man da schon Schluck aufbekommen.
Ja, haben sie ein großes Risiko, aber das ist ja sicherlich.
Aber man kann
eine Aufgabe
anstatt einer Untersaat, ist es viel interessanter, sich komplementierende Feldfrüchte gemeinsam anzubauen als Mischkultur. Die eine mag vielleicht dieses Wetter besser, die andere jenes und man erntet sie zusammen und kann sie häufig auch relativ gut trennen, um sie dann getrennt zu verwerten. Mitunter kann man sie auch gemeinsam verwerten und kann dann so ein bisschen anstatt einer Untersaat, die im blödesten Fall wirklich nur Konkurrenz macht, wenigstens sagen, einer von beiden bringt nachher was. Mhm. Ja? Also bei Untersaaten bin ich sehr vorsichtig.
Also in der Theorie ist das für mich auch total einleuchtend, dass es das Gemengeanbau tendenziell mehr Sinn macht, theoretisch, aber ganz praktisch heißt das ja, ich muss dann erstmal die Infrastruktur haben, um die wieder zu reinigen. Also ich muss jemand.
Kommt sehr drauf an.
Nimmt. Ja. Ja. Also bei uns war das ganz praktisch auf dem Hof so, ne? Ich hätte gerne zum Beispiel Speiseweizen zusammen mit einer Erbse angebaut, aber ich habe niemand gefunden, der mir das auseinanderreinigt. Oder geschweige
denn. Wir haben da ganz viel gemacht Richtung.
Da habt ihr auch Versuche, glaube ich, in Hessen gemacht und da auch sogar Bäcker mit dabei gehabt und so, ne, die dann auch.
Wir haben ganz viel gemacht, gerade was Reinigung betrifft, da sind wir auch jetzt ganz stark dran in dem Projekt. Also ist ganz klar, wenn es einem egal ist, dass im Weizen nachher ein halbes bis ganzes Prozent Erbsen in welcher Form auch immer als halbe Erbsen oder ganze Erben rumfahren, weil man sagt, die kann man locker mitverbacken, was de facto stimmt, dann geht das über die ganz normale, übliche Reinigung, problemfrei. Mhm. Das Problem ist, dann auch klar zu haben, ja, wir haben ein bisschen Erbse im Brot. Und möglicherweise dann auch zu sagen, ja, wir haben heimisches Protein im Brot. Mhm. Endlich mal haben wir eine Möglichkeit, Erbsenprotein an die Menschen zu bringen in einer Form, wo sie das gerne mitessen, da de facto man schmeckt es nicht. Ob da 1-3% oder auch 5% Erbse im Brot ist, das Einzige, was passiert ist, dass das Brot länger frisch bleibt. Aber und einen höheren Proteingehalt hat. Mhm. Und aber das sind Dinge, da sind wir jetzt dran, um das auch mal in die Wertschöpfungskette zu bringen. Also Stichwort Reallabor, also mal gemeinsam arbeiten vom Acker bis auf den Teller. Mhm. Und die Erbse im Weizen ist natürlich klasse. Hast du selber gesagt, weil die Erbse benimmt sich ein bisschen wie eine Untersaat, wenn man die richtige Erbse wählt. Die macht Schatten, die verdrängt andere Unkräuter. Wenn sie alleine im Feld steht, hat sie aber Probleme. Der Weizen hilft der Erbse, die Erbse hilft dem Weizen. Perfekt, in einem Jahr hat man mehr von dem, im anderen mehr von jenem. Aber wir müssen auch das züchterisch bearbeiten, weil alle Erbsen und alle Weizensorten, die wir heutzutage haben, sind dafür gezüchtet, alleine im Feld zu stehen. Ah. Und wenn wir sie jetzt plötzlich zusammenschütten, warum soll das so gut funktionieren? Ich meine, die Züchter haben ja ihren Job gemacht.
Klar, ja, klar. Die müssen,
und
die,
also
die
müssen, dann muss man auch die Ziele ändern.
Werden. Ja, klar.
Ja.
Aber
ich meine, da ist es, wir haben da ein kulturelles Problem. Also ein bisschen Erbse, 5 ist vielleicht zu viel, 5%, aber so 1-2% erhöht sogar das Backvolumen. Also wir haben ein Produkt, was besser länger frisch bleibt, eine höhere biologische Wertigkeit hat, also und ein größeres Backvolumen, was Bäcker wollen. Aber da wir haben kulturelle. Also wir haben da ein Stück weit auch kulturelle Widerstände da sozusagen. Ein sauberer Weizen ist halt einfach ein sauberer Weizen. Also und der hat halt keine Fremdbestandteile zu haben. Und und wenn jemand ein Leben lang nur sauberen, in Anführungszeichen, Weizen gehabt hat, wird sich schwer tun, plötzlich da bisschen Erbse tun, müssen wir eben auch zugestehen, würden wir uns vielleicht auch schwer tun.
Wird etwas dauern, aber dafür hat er dann auch Blüten, hat er Insekten, kann Werbung machen damit. Also es ist eine Frage des sich dran Gewöhnens, des Umdenkens. Und selbstverständlich, wenn ich Weizen anbaue, der explizit für irgendwelche Allergiker ist, dann mische ich den natürlich nicht mit Erbsen.
Ja, das ist ja logisch. Ist vielleicht auch eine Chance, dafür auch regenerative Landwirtschaft weiterzudenken, als eben nur den Anbau und eben auch zu gucken, wie kriegen wir, das ist ja eh auch ein großes Thema, wie kriegen wir regionale Verarbeitung wieder hin, wie kriegen wir eigentlich regionale Wertschöpfung hin und das kann ja auch sehr zufriedenstellend sein, wenn man das eigene Brot vielleicht beim Bäcker um die Ecke kaufen kann, wo man selbst den Weizen angebaut hat. Ich meine, Weizenerbse ist dann ganz klassisches Beispiel, oder was heißt ganz klassisch, da habt ihr, glaube ich, wichtige Pionierarbeit gemacht, um das sozusagen als Option, als reale Option wieder möglich zu machen. Aber andere Kulturen kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen. Kartoffel.
Große Pioniere.
Kartoffel oder Mais, mit was könnte man die denn zusammen? Also gut, Mais kann man mit Bohnen anbauen. Ja, gut, Mais ist klar.
Und die kann man auch zusammen verwerten.
Erstens kann man solche Dinge machen. Also die rheinische Ackerbohne möchte ich dann doch mal betonen, die sind älter als wir und die machen das schon lange vor, wie man Ackerbohne im Brot mitverwertet. Ich möchte darauf hinweisen, dass die traditionellen und die besten Baguettes in Frankreich enthalten 5% Ackerbohne, weil nämlich die Kruste besser wird.
Aha.
Das ist Standard gewesen früher. Und das ist so eine Frage des Wie. Mhm. Und dann ist eigentlich auch die Frage, was heißt eigentlich Mischkultur? Heißt Mischkultur immer alles komplett gemischt ins Feld werfen? Oder heißt Mischkultur vielleicht auch mal ein bisschen kleiner zu denken? Also wir kriegen gerade in den letzten 10 Jahren kriegen wir eine Flut von Daten aus China. Und die machen ganz, ganz viel Streifenanbau. Und inzwischen haben die Holländer dafür ganz viel gemacht und zeigen, selbst wenn man 6 Meter breite Streifen einer Kultur und daneben wieder einen Streifen mit der anderen Kultur macht, hat das unglaubliche Auswirkungen, gerade was Schadinsekten und so betrifft, was Nützlinge betrifft und alles mögliche Fermente und solche Dinge. Das muss doch jeder wirklich ausprobieren. Wir haben es jetzt rauf und runter ausprobiert und haben es noch in einem kleineren faktoriellen Experiment, lassen wir es jetzt auch noch weiterlaufen, weil ja häufig gesagt wird, das muss man über mehrere Jahre machen, damit es wirklich wirkt. Also machen wir es jetzt über mehrere Jahre, aber bei unseren Böden, unter unseren Bedingungen, selbst wenn es hier und da mal ein bisschen einen Effekt hat, ökonomisch lässt sich das überhaupt nicht darstellen. Es mag Böden geben, es mag Bedingungen geben, wo es anders ist. Aber bei uns an der Universität Kassel, unter unseren Verhältnissen, können wir da nichts dazu sagen.
Zumindest nicht im Freiland, oder? Also im
Ja, dass
Versuch.
sie im Freiland versuche, dass, also wir machen das aber zum Teil auch on-farm mit Leuten. Und selbst wenn es kleine Effekte gibt, wenn man die Kosten der zusätzlichen Überfahrten, des Herstellens und so weiter dazu rechnet, es bildet sich auch ökonomisch nicht ab. Aber es gibt Menschen, die machen es großflächig und anstatt Pflanzenschutz Ausbringung.
Ja, genau. Das,
Und
es, es gibt ja
wenn die,
in der Praxis gibt es ja Leute, die sind super überzeugt davon.
ja,
Und da ist ein
aber
bisschen die Frage,
ob die
woher
Kontrolle
kommt es? Ja,
machen,
genau, das ist
ob es
halt.
nicht einfach auch reichen würde, die Pflanzenschutzmittel wegzulassen, da bin ich nicht so sicher.
Ja, Kurt, deine Meinung ist dazu, glaube ich, recht ähnlich, oder? Was waren
Sie ist im Grundsatz ähnlich, ja. Also seid kritisch mit dem, also überall, wo ihr Geld
Genau.
reinsteckt, wo ihr jemandem Geld gibt für irgendwelche solche Mittel, das sind ja auch Verkäufer. Und
Ja.
also es ist ja legitim, dass ich mein Produkt verkaufen will, aber ich muss das überprüfen. Und ja, man könnte auch denken, wenn ihr Pflanzenschutz reduziert und also wir Menschen haben, glaube ich, so eine Neigung, immer noch was zu machen. Wir haben also so, um dann uns am Abend hinzusetzen, wir haben jetzt unser Bestes getan. Also rein psychologisch so, wir haben jetzt unser Bestes getan, damit der Bestand zu Ende ist. Also gut zu Ende kommt, gut in der Tagbildung kommt.
Das,
Und
aber
manchmal denke ich mir, aber das
könnte ja dann auch,
ist
könnte ja auch eine legitime Strategie sein, zu sagen, okay, statt einem Insektizid spritzt den Komposttee, dann hast du was gemacht.
Ja, ich kann Ihnen
Ja,
ein Beispiel geben.
ja, das ist ein gutes Beispiel, aber
Ja.
ich denke es mir manchmal, aber das ist ein bisschen menschenverachtend. Also,
Ja, also. Ja.
und da denke ich mir, Mensch, reiß dich zusammen, mach einfach weniger.
Ja.
Es wird schon gut werden und es
Und
wird von 9 von 10 Jahren gut werden. Und in Gottes Namen, dieses 10. Jahr, das geht vielleicht mal schief, aber ich habe 9 Jahre eingespart, damit es mal ein 10. Jahr nicht ganz so gut läuft. Und unterm Strich werde ich keinen Verlust haben oder sogar häufig besser dastehen.
ich habe ein konkretes
Ja,
Beispiel.
Maria,
Ich
gerne.
war in Brasilien unterwegs. Da gab es also eine Firma, die hat ein Bodenverbesserungsmittel beworben und gesagt, die machen das in sehr großem Stil und das spart denen so viele Düngemittel und so viel an anderen Inputs. Und ich war dann auf vielen Betrieben und die haben mir dann ihre Bücher gezeigt. Guck mal her. Jetzt habe ich früher, habe ich so und so viel ausgegeben und so viel Ertrag gehabt, so und so viel Phosphor gekauft, so und so viel Stickstoffdünger. Und jetzt nehme ich dieses Bodenverbesserungsmittel und bringe nur noch die Hälfte des Phosphors und ich weiß nicht, wie viel weniger vom Stickstoffdünger rein und habe dieselben oder sogar bessere Erträge. Das heißt, der Bodenverbesserer ist alles. Grundsätzlich. Und niemand hat ausprobiert, was würde eigentlich passieren, wenn sie einfach nur weniger Düngemittel reintun, ohne diesen Bodenverbesserer. Dazu kam dann noch die grundsätzliche Empfehlung für alle Zwischenfrüchte. Zwischenfrüchte rauf und runter, natürlich, ja. Und das Interessanteste war, ich habe dann am jungen Absolventen der landwirtschaftlichen, des landwirtschaftlichen Studiums getroffen, die sich selbstständig gemacht haben als Berater. Und wir reden in Brasilien ja von großen Betrieben. Die sind dann hin und haben gesagt, okay, Deal ist, ich berate dich 3 Jahre lang, was du zu machen hast.
Und am Ende kriege ich 10% von deinem Mehrertrag. Und zwar gerechnet, was du weniger an Inputs reintust und möglicherweise auch mehr als Ertrag rauskommt. Also das, was hinten rauskommt. Und denn ihre hauptsächliche Beratung war Zwischenfrüchte, weniger düngen. Weil Minimalbodenbearbeitung machen die sowieso. Und die haben reihenweise, haben die Landwirte sie dann angebettelt, müssen wir euch wirklich so viel geben von den 10%? Also 10% ist schon ganz schön viel. Die sind reich geworden mit dieser Beratung. Einfach den Leuten sagen, nutzt mal die Düngemittel so, wie ihr sie braucht. Dann braucht ihr nämlich weniger Pestizide, weil ihr nämlich, wenn ihr überdüngt, viel mehr Pestizide braucht. Und Zwischenfrüchte. Es gibt Landhändler in Mato Grosso in Brasilien, die nur Zwischenfruchtsaat und biologischen Pflanzenschutz verkaufen, weil sonst nichts mehr wirkt. Mhm. Ja? Das ist doch die Realität. Und aber ich habe nirgends einen gefunden, der dieses Bodenverbesserungsmittel einfach auch mal getestet hat, was passiert, wenn ich nur weniger Dünger nehme und kein Bodenverbesserungsmittel. Mhm. Das wollte die Firma natürlich aber auch nicht. Mhm. Aber letztendlich kann man dann sagen, so wie du vorher gesagt hast, ja, wenigstens haben sie dann weniger gedüngt und die Umwelt ist geschont worden. Die haben auch mehr verdient, weil das billiger war, als einen Dünger zu kaufen. Ja, Win-Win-Win-Situation könnte man dann sagen.
Ja, genau, aber also ich glaube, die Botschaft ist, glaube ich, bei allen angekommen, dass es vielleicht ganz gut sein kann, einfach mal auszuprobieren, was passiert, wenn ich was weglasse. Und ich kann es ja halt trotzdem vielleicht noch auf dem Streifen machen und einfach gucken, was der Unterschied ist.
Genau.
Genau.
Okay.
Und am Ende gucken beim Ertrag. Ja. Also was so ein bisschen die Feststellung ist, ja. Bei manchen Mitteln, da ist das ein paar Tage länger grün. Wir wissen auch nicht, warum das länger grün ist. Aber das ist gar nicht entscheidend. Am Ende muss ich messen, was im Tank angekommen ist. Und da sind, wenn es eine Woche ein Tacken grüner ist, das wird sich im Tank kaum mehr auswirken. Wenn ich ein ganzes Jahr oder 10 Monate im Bestand habe und der dann ein paar Tage länger ein bisschen grüner ist, das wirkt sich kaum auf den Ertrag, in der Regel kaum auf den Ertrag aus.
Das eine ist der Ertrag. Und das andere ist auch, wie geht ein Acker mit der Umwelt um. Wir hatten jetzt zum Beispiel im letzten Winter ja wahnsinnig viel Regen. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Süden war, Kurt, aber bei uns war es wirklich extrem nass. Und unser Feld, unser Bio-Acker, wo wir wirklich Zwischenfrüchte reinmachen, wo es geht, da stand kein Wasser. Und drumherum, exakt derselbe Boden, überall stand Wasser. Und das ist einfach jahrelange Bodenpflege. Ob die sich jetzt unbedingt in Mehrertrag nachher darstellt oder nur in der Fähigkeit des Bodens mehr Wasser aufzunehmen, kann ich so nicht sagen, weil die Nachbarn auch noch alle konventionell sind. Ja? Aber ein Acker, der besser das Wasser aufnimmt, der damit die Grundwasserneubildung fördert, ein Acker, der weniger Erosion erleidet und so weiter. Das muss auch in Heller und Pfennig für die Landwirte sich lohnen, weil das ist ein Service an der Allgemeinheit, der hier gemacht wird. Und da kann man dann schon auch drüber diskutieren, wo ist überall das Geld wert? Einerseits der Ertrag, aber andererseits auch sauberes Wasser und mehr Grundwasser. Klar. Das ist auch durchaus eine Leistung und unsere Landwirte machen ja ganz viel für die Umwelt.
Da habt ihr auch, glaube ich, ein Projekt zu, oder? Zu der Auswirkung von regenerativen Ackerbaustrukturen.
Genau, also, das ist ja unser Projekt.
Auf Wasser, oder?
Ja, also. Ja, ganz stark. Wir haben Sensoren drin, wir gucken auf die Sickerwasser, wir gucken, was an Auswaschung kommt, auch in Abhängigkeit zum Beispiel, wenn wir diesen organischen Mulch benutzen. Wir gucken auf Treibhausgasemissionen und also wir sind hoch erfreut, weil wir keine Unterschiede in Treibhausgasemissionen haben, wenn überhaupt etwas weniger und vor allem weniger Methan in unseren minimal bearbeiteten Parzellen. Also wir haben da, und dann auch wenn man es auf pro Kilo das, was an Ertrag hinten rauskommt, kommt es nicht schlechter raus. Aber wir sind noch nicht am Ende. Mhm. Aber wir versuchen es wirklich möglichst breit und gesamthaft anzuschauen. Wir sind jetzt froh, dass wir nochmal 4 Jahre haben und das wirklich dann nachher, wir haben angefangen nach 10 Jahren Umstellung und haben dann nochmal 8 Jahre Messungen und dann schauen wir mal, was wir da am Schluss wirklich aussagen können.
Okay, ja, spannend. Da bin ich gespannt auf die Ergebnisse. Das dauert dann wahrscheinlich noch ein bisschen, aber
wir haben jetzt gerade das erste.
Zeitraum ist.
Das erste Paper ist gerade raus in so Clintillage Research. Da geht es dann eben auch auf die auch On-Farm, 4 On-Farm-Experimente. Das ist gerade diese Tage, vorgestern oder so habe ich es bekommen. Das kommt aus der Bodenkunde bei uns und also wirklich ein sehr schönes Paper, das erstmal zeigt, ja, also es passiert einiges, wenn man einfach mal reduzierte Bodenbearbeitung macht.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema, was wir vorhin schon mal besprochen haben, eben auch Düngung reduzieren. Du hast vorhin gesagt, Maria, wenn wir weniger düngen, dann wirkt sich das auch auf die Schädlinge aus oder auf die Pflanzengesundheit aus. Magst du das nochmal etwas?
Ja. Also weniger düngen ist viel zu ungenau gesagt.
Weniger überdüngen vielleicht.
Wenn die Pflanzen optimal ernährt werden, sprich im Gleichgewicht ernährt werden und kein Nährstoff im Überschuss ist, dann sind sie normalerweise resistenter gegen Schaderreger, als wenn bestimmte Nährstoffe im Überschuss sind. Und wir haben sehr häufig den Stickstoff im Überschuss. Mhm. Vor allem in den konventionellen Systemen. Und das führt dazu, dass die Pflanzen anfälliger sind gegen Schaderreger. Das weiß man.
Also gegen Läuse, Mehltau.
Läuse, genau.
Läuse, Mehltau, sowohl Insekten als auch Pilze. Mhm. Ja? Und da kann man einfach durch eine Reduktion durchaus etwas hinkriegen. Wenn man aber zu wenig düngt, und manchmal haben die Pflanzen ja auch Hunger, gerade in der ökologischen Landwirtschaft, ist es auch nicht gut. Ja, weshalb es ja gerade in der ökologischen Landwirtschaft so zentral wichtig ist, den Boden so in Schuss zu haben, dass die Pflanzenernährung stimmt. Ja, weshalb dort natürlich Zwischenfrüchte, Fruchtfolgen noch zentraler sind. Mhm. Ja, also einfach sagen, weniger düngen ist eigentlich Unsinn. Mhm. Am richtig düngen. Ja, mhm. Und also wer wirklich nur öko wirtschaftet, ohne chemisch-synthetische Inputs, der muss verdammt viel wissen, dass es gut hinkriegt.
Der muss zumindest regelmäßig auch Bodenproben machen und gucken, was für Nährstoffe.
Gut, das muss jeder. Aber er muss auch viel wissen und viel können. Und ich wehre mich immer dann dagegen, dass man sagt, Öko ist Low Input, Öko ist High Input von Gehirn. Mhm. Ja, also man muss schon arg gut Landwirtschaft können, um unter Öko die besten Erträge zu kriegen.
Und führt regenerative Landwirtschaft dazu, dass Öko und Bio sich, also Öko und konventionell sich mehr annähern? Also könnte das eine Möglichkeit sein?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also ich habe auch, ich bin ja da relativ offen und sage immer, also schon als ich mich beworben habe für die Stelle hier vor weit über 25 Jahren, da habe ich schon in meinem Bewerbungsvortrag habe ich gesagt, es gibt, ich habe ihn auf Englisch gehalten, das war einfacher, dann habe ich gesagt, es gibt Organic Agriculture und es gibt Ecological Agriculture. Und ich habe das auch schon in Bioland und so veröffentlicht. Der Ökolandbau mag einige Probleme weniger haben wie der konventionelle Landbau, wenn wir anschauen, wie es dem Wasser geht, wie es dem Boden geht und so weiter. Aber wir haben viele Ökos, die den Boden schlecht behandeln. Wir haben viele Ökos, die auch durchaus auch Blödsinn hinkriegen. Im Durchschnitt sind die Zahlen ein bisschen verschieden. Aber beide verwenden viel zu viel nicht erneuerbare Energie. Und beide sind in dem Sinn aus meiner Sicht noch lange nicht dort, wo wir sein müssen, bei einer Landwirtschaft, die wirklich optimiert ist für den Energieverbrauch. Und auf die Dauer müssen wir es ohne fossile Energie hinkriegen. Das wissen wir, ja. Und da ist auch der Ökolandbau hat noch weit zu gehen. Mhm. Und für mich ist ein echtes ökologisch wirtschaftendes System schafft das. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Mhm. Und dazu brauchen wir moderne Technologie. Dafür brauchen wir regenerative. Dafür brauchen wir auch KI-gesteuerte Systeme, es geht ja nicht darum, dass wir wieder mit der Hacke im Feld stehen. Das kann ja nicht.
Der Handhacke.
Ja, natürlich. Ja. Geht nicht.
Und welche Rolle, da würde ich gerne auch nochmal eure Einschätzung hören. Ihr sagt ja, also Kurt, ihr sagt in eurem Paper, was ihr da jetzt gerade in der Gesellschaft für Pflanzenbau herausgebracht habt oder bearbeitet habt, Biodiversität ist eben auch ein zentrales Element. Wir haben jetzt schon über Biodiversität durch Gemengeanbau gesprochen. Ist denn noch mehr als Gemengeanbau oder artenreicher Zwischenfruchtanbau damit gemeint? Also ich glaube schon, oder?
Ich weiß gar nicht, ob artenreicher Zwischenfruchtanbau, wie groß der Vorteil ist, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber es geht letztendlich, wenn mir Biodiversität wichtig ist, dann ist mir eine kleinräumige Nutzungsstrukturen fördern grundsätzlich die Artenvielfalt. Also Maria hatte vorhin gesagt, dieser Streifenanbau, es gibt eine Studie aus Frankreich, die zeigt, dass wenn ich viele Kulturen im Wechsel kleinräumig da abwechseln lasse, habe ich eine höhere Biodiversität. Es mag sein, dass dann sogar die gleiche Ackerfläche genutzt wird, aber allein durch diese kleinräumige Wechsel der verschiedenen Kulturen statt 5 Blöcke, alles schön kleinräumig verteilt, da habe ich schon einen Biodiversitätsgewinn. Und
Hecken.
Ja, und dann gehören.
Hecken.
Genau, also oder.
Vielleicht auch Agroforst-Systeme könnte man da ja auch.
Ja, Agroforst ist ein Element. Also, es gehört zu jeder Landschaft. Also, es gibt auch Arten, die mögen keine Hecken, weil sie dann ich brauche einen Wechsel von Lebensräumen, die angepasst sind an das, was ich vor Ort vorfände. Das können Hecken sein. Das kann ein Feuchtbiotop sein. Also da kommen wir aber richtig in die Zielkonflikte. Es kann im 100 Meter, also in einem großen Acker, ein Blühstreifen sein. Nicht nur am Rand, sondern vielleicht in der Mitte. Es kann ein Erosionsschutzstreifen sein. Vielleicht sollten wir da viel gezielter überlegen, dass wir ganz gezielt eine Blühmischung als Erosionsschutzstreifen mitten ins Feld reinlegen.
Also klar, es ist
ja, also das,
aber es ist,
ich will mich nicht auf eine Standardlösung.
Okay.
Bei einer Hecke, bei einer Agroforst, wenn ich gepachtete Flächen habe, dann sind da noch andere Spieler im Spiel. Das wird dann schwierig. Also ich muss einfach gucken, was möglich ist. Der Wechsel macht's. Und der Wechsel am Standort. Ich muss gucken, was passt hier an meinem Standort. Ein Randstreifen, ein Bachstreifen oder wenn ein Bach ist, dass ich vielleicht da eine Dauerkultur Silphi oder irgendeine Dauerkultur ein paar Meter hinsetze, um Erosionsschutz zu machen. Habe ich eine Erosionsfläche, eine Grasabflussrinne oder Blühflächen oder Grünlandabflussrinne, wo die Sedimente dann auch abgefangen werden. Ich muss immer gucken vor Ort, was ist sinnvoll. Nur bei Biodiversität sind wir häufig auch ganz schnell bei Zielkonflikten, weil da Fläche verloren, in Anführungszeichen verloren geht, also Fläche investiert werden muss. Und das ist das eine. Ich kann natürlich auch mit Untersaaten, mit zweiter Reihe, aber das kostet auch immer 20-30% Ertrag, muss ich wissen, kann ich machen. Oder ich mache ein paar Streifen, wo ich einfach doppelte Reihenweite mache und dann zwischendurch ein paar Untersaaten, irgendwas Blühendes reinsetze. Da will ich gar nicht eine Standard, da gibt es keine Standard.
Da muss man sich einfach umschauen, gucken, was passt zum eigenen Betrieb. Da kann man ja vielleicht auch Biodiversitätsberatung, die häufig ja auch kostenlos sogar angeboten wird, gezielt für nutzen und gucken, was ist denn das Beste für den eigenen Betrieb. Maria, wie siehst du das, solche Biodiversitätsmaßnahmen, die Kosten, Ertrag stabilisieren den Ertrag aber, nehme ich an, oder? Was ist deine
Perspektive darauf? Also die Verkleinerung der Felder, also und oder Streifenanbau, was ja letztendlich auch darauf rausläuft, aber es einfacher zu managen macht, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und der zweite eben wirklich die Landschaftsstrukturen. Wir müssen viel mehr in der Landschaft denken. Und Agroforst, wo es passt, ja, stimmt mit diesen die Problematik, wem gehört das Land? Denn wenn ich wenn ich ein Land zurückgebe und muss dann alles wieder rausreißen, weil das jemand so unbedingt möchte, dann wird es teuer. Ja. Und das muss man dann schon wissen. wer macht's wann wo. Aber wir wissen ja, wer die Professor-Niklas-Medaille dieses Jahr bekommen hat. Das ist der Gründer der deutschen, wie heißt es, DFAF, deutsche
Agroforst, Fachgesellschaft.
Genau.
Deutschen
Fachgesellschaft Agroforst oder sowas.
Ja.
Und der hat einfach gezeigt, was das bringen kann. Und das war aber persönliches Engagement. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Ja. Und das ist eine Sache, die wir bei der sogenannten regenerativen Landwirtschaft wirklich immer und immer und immer wieder erfahren. Wir haben auch einiges an Umfragen gemacht, zuerst bevor wir anfingen. Die Landwirte, die wollen etwas tun. Die sehen erstens, dass es oft nicht mehr so geht, wegen diesen Frühjahrstrockenheiten, wegen diesen unzuverlässigen Wetterbedingungen. Aber sie wollen auch ihren Beitrag leisten. Ist ja nicht so, dass die nur da sitzen und sagen, ich will alles so machen wie früher und immer. Sondern Landwirte sind immer am Weiterentwickeln. Ja? Und Landwirte haben ganz, ganz häufig auch den Wunsch und die innere Mission, etwas für die Zukunft zu tun und für die Zukunft auch noch aufgestellt zu sein. Also da wird ja ganz oft unheimlich schlecht geredet. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht wahrnehmen.
Ja, ich denke auch, das stimmt total, was du da sagst. Und für euch als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, wie blickt ihr da in den nächsten Jahren drauf? Also was ist da eure Aufgabe in Bezug auf regenerative Landwirtschaft? Wo gibt es da noch große Fragen oder offene Forschungsfelder? Wo seht ihr vielleicht auch die gesamte Wissenschaft zum Thema Agrarwirtschaft sozusagen in den nächsten Jahren eigentlich in der Bringschuld, um mehr in die Richtung vielleicht auch zu unterstützen? Weil wenn es mit weniger Ertrag und Regenerierung sozusagen möglich ist, dass es Hand in Hand, also ohne Ertragseinbußen möglich ist, dass wir regenerieren können, dann sollten wir doch versuchen, alles in unserer Kraft Stehende zu tun, um in die Richtung zu gehen, oder?
Also ohne Ertragseinbuße, das habe ich jetzt nicht gesagt. Also,
ohne wesentlichen Ertrag.
Also, ohne wirtschaftliche. Also bei vergleichbarer Wirtschaftlichkeit oder das würde ich mich trauen zu sagen, dass es auch mit einer vergleichbaren Wirtschaftlichkeit geht. Ja, wir müssen ins Machen kommen. Mhm. Also wir brauchen für viele Sachen keine Forschung mehr. Wir können vieles umsetzen. Es ist vieles schon 20, 30. Also vieles, was ich im Studium gelernt habe, hat sich gar nicht geändert, wurde immer noch nicht umgesetzt.
Also wir müssen eigentlich die Ansätze, die ihr jetzt auch gerade beschrieben habt, in die Fläche bringen.
Eigentlich muss es, ja, wir haben ein Wissensdefizit. Wir haben ein Transferwissensdefizit. Man kriegt vieles Wissen nicht rüber in unserem System. Ich glaube, wir haben da, also Forschung und Praxis haben sich entkoppelt. Und da will ich weder der Forschung noch der Praxis die Schuld in Anführungszeichen geben. Sie finden irgendwie nicht zusammen häufig oder nur in Einzelfällen zusammen.
Das heißt, wir haben auch mit
gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, dass man uns unterstellt, wir wollten was Böses oder also was gar nicht stimmt. Da müssen wir besser werden im Transfer, im Dialog. Da fehlen die Plattformen. Das war, glaube ich, als in den 80ern war es noch besser. Also der Transfer von dem Wissen, was in der Wissenschaft generiert wurde, zur Praxis. Das hat bis in die 70er, 80er viel besser funktioniert und hat sich danach fragmentiert. Und es sind vielmehr auch so einzelne Blasen entstanden, eine Wissenschaftsbasis, Blase vielleicht auch. Und in der Praxis gibt es Blasen und wir kommen nicht ins Reden. Und uns ist viel Misstrauen unterwegs. Und das ist schwierig zu adressieren. Aber es wäre schon viel gewonnen, wenn was wir wissen, in die Praxis transferiert werden, darüber, was klappt und was nicht klappt. Und ja, das ist schwierig, eine Lösung zu finden. Da,
da müssen sich einfach alle Seiten bemühen drum. Ne? Und das, deswegen machen wir auch diesen Podcast, um auch das, was an Wissen da ist, auch in die Praxis zu bringen. Deswegen machen wir auch im Naturpark so eine Modellregion, wo wir versuchen, viel in der Praxis halt auszuprobieren. Und da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn die Wissenschaft sagt so, hey, ich habe Lust, euch da zu begleiten. Also es gibt bei uns viele Landwirte, die probieren Sachen aus und es ist oft so, da fehlen natürlich dann oft auch Gelder, dass die Hochschulen und die Unis, die auch bei uns im Projektbeirat sitzen, dann sagen, ja, schön und gut, da können wir vielleicht mal eine Abschlussarbeit drüber machen, aber damit ist es natürlich nicht getan. Also ja. Da braucht es halt beide Seiten, die sich da, denke ich, bemühen. Ja,
ja. Also vielleicht kann ich da auch noch mal was sagen. Also ganz klar, das, was du implizit gesagt hast, Kurt, Ertrag, das ist Wirtschaftlichkeit. Es wird häufig nicht genug gerechnet. Also, und häufig ist etwas weniger Ertrag mit deutlich weniger Aufwand durchaus wirtschaftlicher. Dann eine Sache, die unbedingt viel mehr vorgenommen werden muss, ist die Internalisierung externer Kosten. Das ist eine politische Kiste. Denn solange die externen Kosten von der Allgemeinheit getragen werden und im Grunde genommen die Gewinne werden privatisiert, die Verluste sozialisiert, so funktioniert unser deutsches System in vielen Beziehungen, sprich die Wasseraufbereitung. Und viel von den Problemen im Wasser kommen nun mal aus der Landwirtschaft, die allermeisten, die bezahlt der Verbraucher woanders und nicht der Verursacher. Ja? Und das müsste man mal genauer betrachten. Dasselbe ist mit anderen Umweltkosten. Dann der Transfer. Du sitzt am LTZ, du hast da mehr Transferaktivitäten. Wir an der Universität einerseits gibt es die sogenannte Third Mission. Ja? Also Wissenschaft mit der und für die Gesellschaft betreiben. Das ist eigentlich die Third Mission der Universitäten. Neben Bildung und all diesen anderen Dingen. Aber Tatsache ist, evaluiert wird man an der Universität nicht dafür, was man mit den Praktikern macht, sondern nur, was an Drittmitteln angeworben wird und wie viele Veröffentlichungen man gemacht hat. Das wird in anderen europäischen Ländern zum Teil schon besser gemacht. Und da muss man dann einfach sagen, es gibt Schrauben, die müssen einerseits von der politischen Seite her gedreht werden und es muss auch ein anderes Denken her. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe meine jüngeren Mitarbeiter, wie die zusammenarbeiten mit im Reallabor, mit den Landwirten. Da kann ich immer nur Mund halten und sagen, macht ihr mal, ihr könnt das besser. Ja, also manchmal würde ich gerne sagen, das muss man doch so machen und so machen und so machen. Nein, wir machen das zusammen. Mhm. Und also da bin ich manchmal wirklich begeistert, wenn ich das betrachte. Aber ich sehe auch meine eigenen Limitationen. Dass eben Leute, die das von der Pike auf so sich angeeignet haben, durchaus anders miteinander umgehen. Und das macht große Freude zu sehen. Ja, aber wie gesagt, wenn man dann zu mir kommt und sagt, du, ich habe da was ganz Tolles, kannst du das mal erforschen? Dann sage ich, ja, aber bitte wie? Wir haben ja keine Grundausstattung mehr, was Forschung betrifft. Sodass wir einfach sagen, das interessiert mich jetzt, dann nehme ich mein Geld dafür. Sondern alles ist projektbasiert. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher, aber so ist die Welt. Ja? Also das ist jetzt nicht etwas, was ich ändern kann im Augenblick.
Klar, ja. Okay, habt ihr noch was Abschließendes, was ihr mitgeben wollt? Ich glaube, es waren schon ganz gute Schlussworte jetzt. Wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich euch
fragen. Ja, vielleicht. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Also, das ist vielleicht, und seid kritisch, also kritisch mit dem, was wir sagen, aber auch noch kritischer oder mindestens genauso kritisch auch zu Aussagen von Personen, die euch was verkaufen wollen. Ja.
Also kritisch, aber mal auch nicht zu kritisch, sonst kann man auch sich darin verrennen, dass man dann gar nichts mehr ausprobiert. Ne? Also
ja,
kann man sich auch unter verschanzen.
Ja, aber also ich erlebe manchmal so eine Messias-Haltung. Und das, es gibt keinen Messias. Also wir alle sind kein Messias hier, wir drei nicht. Und es gibt aber auch umgekehrt da draußen auch keinen Berater und niemand, der ein Messias ist. Also das muss man alles hinterfragen. Jeder von uns hat auch Fehleinschätzungen und hat einen Ausschnitt der Wahrheit und bastelt sich das zusammen. Maria hat einen etwas anderen Ausschnitt als ich und manchmal auch und dadurch auch einen anderen Blick. Und und deshalb, es gibt nicht das Präparat, es gibt nicht die Lösung, die eine Lösung. Es ist immer eine Kombination. Wir haben es sehr häufig auch mit Zielkonflikten zu tun. Das ist und da gibt es auch keine nicht die Lösung, sondern eine standortabhängige Lösung. Machen wir sogar eine Lösung, die für den einen Landwirt aufgrund seines Könnens so gut ist und für den Nachbarn, weil er die Technik besser oder nicht so gut hat, vielleicht eine andere Lösung, weil er anderes kann. Ist vielleicht angebrachter. Also das meine ich, guckt nicht nach einfachen Lösungen, sondern die gut klingen, sondern leider ist es auch komplizierter häufiger, als es so erscheint. Und wir werden nicht die Welt retten, sondern das sind alles so kleine Beiträge zur Verbesserung der Welt. Aber nicht, es gibt nicht die Weltenrettung mit ein paar wenigen einfachen Maßnahmen. Und das ist mir wichtig mitzugeben, dass wir dann nicht zu euphorisch rangehen, sondern man kann hier und man kann viele kleine Baustellen verbessern und es gibt insgesamt eine Verbesserung. Das ist mir ein Anliegen.
Ja, also ich möchte vielleicht auch nur noch mal sagen, es ist wirklich so, wenn wir was in Richtung von Regeneration Aufbau machen wollen, müssen wir auch akzeptieren, weniger ist mehr. Und weniger ist mehr heißt dann oft auch, also und ganz klar und vorneweg, es hat was mit unserer Ernährung zu tun. Was wollen wir essen? Wie sehr lassen wir uns drauf ein? Unseren ökologischen Fußabdruck, die Art und Weise, wie wir Ressourcen verbrauchen, zu reduzieren. Und das geht an jeden Einzelnen. Und dann kann man sagen, okay, wenn es muss auch von der Verbraucherseite eine Veränderung stattfinden, dass sie das, was viele Landwirte auch gerne tun möchten, dann auch wirklich entsprechend honorieren. Ja? Und das sind so viele Facetten. Und deshalb sage ich, also auf jeden Fall, es gibt nicht die eine Lösung für alle. Und das ist das, was die Menschen immer wieder gerne hätten. Ja. Und dem ist nicht so.
Es gibt nicht die eine Lösung, aber das ist trotzdem jetzt auch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Weil es gibt, das habt ihr auch gesagt, es gibt viele Sachen, die einen doch hoffnungsvoll stimmen können, dass es da, also es gibt gute Ansätze. Und man muss aber halt einfach, und das ist halt nicht ganz leicht, herausfinden, was passt eben zum eigenen Standort am besten und wie kann man es auf dem eigenen Betrieb am besten umsetzen. Ja. Und ich glaube, da tut man sich am besten mit anderen Leuten zusammen, eben zusammen mit der Forschung und vielleicht auch mit anderen Berufskollegen, die einen da auch unterstützen können. Vielleicht nicht alle Fehler dann selbst zu machen oder nicht alles selbst perfekt können zu müssen. Ne? Ja. Vielen Dank für eure Zeit. Zum Abschluss würde ich mich freuen, wenn ihr uns noch einen Song mitgibt für unsere Playlist. Habt ihr was dabei? Maria, hast du was mit?
Ja, also wenn ihr das kriegt. Also ich bin eigentlich große Freundin von Jazz und von gutem Jazz und gerne auch mit Blech. Und da kann ich jetzt also von der CD von Julian und Roman Wasserfuhr mit dem Titel Running den Song Sieben Gegner, das heißt kein Song, das Stück Sieben Gegner, würde ich wählen, wenn es geht.
Okay, ich glaube, das werden wir finden. Falls nicht, muss ich mich nochmal melden, aber das finden wir bestimmt. Okay, und Kurt, hast du uns auch was mitgebracht?
Ja, von REM Losing My Religion.
Okay, das hört sich etwas rockiger an, oder?
Nö,
Nee?
nö, nö, nee.
Okay, aber Jazz ist es auch nicht.
Nee, auch nicht.
Okay, dann dürft ihr gespannt sein. Super, okay.
Okay.
Ja, dann vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute und macht weiter so gute und spannende Arbeit, wie ihr das tut. Und wir sehen und hören uns sicherlich an anderer Stelle mal wieder.